Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich spreche heute mit einem echten Leichtathletik-Traumpaar über Olympia, Liebe, Kampf und das Läuferdasein. Maite Kohlberg und Manuel Sanders sind heute bei mir zu Gast. Ja, erstmal herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Hallo. Dankeschön.
Ja, ihr seid offensichtlich nicht an demselben Ort heute. Wo befindet ihr euch gerade?
Ja, erstmal liebe Grüße aus Südafrika. Ich bin gerade im vierwöchigen Trainingslager in der Höhe und genau, also habe es ein bisschen wärmer als ihr in Deutschland, aber sende ein bisschen Sonne.
Ja, ich halte hier zu Hause in Dortmund die Stellung. Einer muss ja auch auf die Wohnung aufpassen und das übernehme ich jetzt gerade. Das Wetter, ich glaube, Malte hat tatsächlich ein bisschen mehr Glück als wir gerade. Aber so soll es ja auch sein, wenn man nach Südafrika fliegt, dann soll man ja auch schönes Wetter haben.
Das klingt auf dem Papier schon total spannend. Also Maite Kohlberg ist Sportsoldatin, studiert Biologie und Sport auf Lehramt, ist Mittelstreckenläuferin und sehr erfolgreich auf ihrer Lieblingsstrecke, den 800 Metern. Und in diesem Jahr hat sie sich und auch ihr Freund Manuel einen ganz großen Traum erfüllt, die Olympischen Spiele in Paris. Manuel Sanders ist ebenfalls Leichtathlet, fühlt sich auf der Hassliebe, den 400 Metern, zu Hause. Und eines seiner größten Erfolge war die Bronzemedaille bei der EM in diesem Jahr in Rom. Er ist auch Sportsoldat, BWL-Student und das Lieblingsstreitthema der beiden ist die Frage, ob nun wirklich die 400 oder doch die 800 Meter härter zu laufen sind. Jetzt bin ich gespannt, habe ich euch einigermaßen richtig beschrieben?
Ja, ist schon ab und zu mal, gerade wenn Season ist so ein bisschen und gerade das Training auch härter wird, schon so ein Ding, dass man sich fragt, okay, trainiert der eine oder andere jetzt vielleicht doch irgendwie härter oder dass man dann schon ein bisschen vergleicht. Aber also wir sind noch zu keinem Ergebnis gekommen tatsächlich oder zu keiner Einigung.
Ja, also ich glaube, Streit ist so ein hartes Wort. Ich glaube, Maite und ich, wir führen da offene Diskussionen drüber. Ich glaube, wir werden tatsächlich auch in unserer aktiven Zeit wahrscheinlich auch zu keiner Lösung kommen, bis auf der eine probiert das andere nochmal aus, um dann vielleicht final seine Meinung nochmal abgeben zu können. Aber in der Tat, momentan ist es noch so, jeder hat seine Gründe, wenn man abends quasi auf der Couch liegt und beide sagen, boah, Training war heute ganz schön hart. Und ja, was hast du denn gemacht? So, okay, ja, deine Pausen waren ja doch vielleicht jetzt relativ lang im Vergleich zu meinen. Und ja, aber das ist, ich weiß nicht, da steigen wir sich ja gleich nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Aber ja, das ist, es ist interessant.
Jetzt würde mich natürlich vor allem interessieren, wie ihr euch überhaupt kennengelernt habt. Seid ihr euch auf einer Tatanbahn über den Weg gelaufen oder doch ganz woanders?
Na, aber schon fast. Also ich glaube, da können vielleicht auch andere Couples, die beide Sport machen, verstehen. Also über den Sport haben wir uns natürlich kennengelernt und der war natürlich schon so das Zentrum. Und wir haben uns auch ganz klassisch, also ich glaube, wir haben uns zum ersten Mal so Hallo gesagt und zusammen bei einem Wettkampf waren wir bei der Team-EM 2021 in Chorzów, mitten in Corona. Und genau, wussten dann, okay, wie heißt man und was macht man und dies und das. Und dann, genau, waren wir im Trainingslager und dann ja, hat es halt irgendwie auch gefunkt und ganz klassisch dann doch wirklich der Sport war dann doch der Auslöser, dass man dann zueinander findet, klar.
Wenn ihr euch gegenseitig mit drei Eigenschaften beschreiben solltet, was würdet ihr sagen?
Boah, Maite ist auf jeden Fall zielstrebig, wo wir auch wieder beim Thema sind, okay, den Punkt musste ich ihr geben, wenn sie sonntags ihren Dauerlauf draufstehen hat und ich im Bett lege als Sprinter, gut, wo wir beim 400-800-Meter-Vergleich sind, dann steht Maite auf und macht das natürlich, das ist auf jeden Fall schon mal Punkt Nummer eins. Maite hat eigentlich auch immer gute Laune und bringt Spaß mit. Und das Dritte, ja, Maite ist auch für mich auf jeden Fall eine gute Stütze. Also einfach, weil sie natürlich weiß, mit dem Leistungssport, viele sagen ja auch immer so, okay, ist das für euch denn so cool, dass ihr quasi dann immer nur quasi diesen Sport so präsent habt, weil natürlich man irgendwie nie abschaltet, weil Maite natürlich dann auch mit dem Leistungssport natürlich im Kontakt steht und auch Leichtathletik macht, dann gibt es das natürlich da, aber bei uns ist es irgendwie so ein bisschen anders, dass wir da einfach perfekt den Grad finden und ich dann zu Maite einfach irgendwelche Sachen fragen kann, wo sie natürlich auch vollstes Verständnis hat, auch so Thema jetzt Trainingslager, wenn jetzt Maite für 4 Wochen nach Südafrika ist, dann klar sind wir beide traurig, haben aber halt einfach, man weiß ja einfach, wofür man es macht und dass wir uns gegenseitig unterstützen, aber auch mal wissen, dass wann es jetzt mal der Sport einfach auch mal Pause sein kann im Alltag.
Ja, also ich kann jetzt nicht genau dasselbe sagen, natürlich. Deswegen ändere ich es natürlich ein bisschen ab, aber ich stimme dem Ganzen ja dann irgendwie auch zu. Aber für mich ist Manuel auf jeden Fall auch so, für mich einer der größten Optimisten, und das finde ich irgendwie immer schön. Neben der guten Laune, also er hat irgendwie immer auch gute Vibes und denkt auch immer an das Beste und auch tatsächlich an das Beste im Menschen. Und das weiß ich wirklich sehr zu schätzen und kann davon auch lernen. Genau, und dann ist es auch so, dass ich, glaube ich, eher mehr der Part Overthinker bin in der Beziehung. Und er mich dann auch in solchen Punkten dann auch wieder zur Vernunft bringen kann und auch dann gute Ratschläge hat. Und ja, zudem finde ich auch, vielleicht als letzten Punkt, dass er einer mit der freundlichsten und weltoffensten Menschen ist, die ich je getroffen habe. Und genau, also ich kann da wirklich auch sehr viel von lernen und ja, es ist wirklich mega schön.
Wie kann man sich denn jetzt euer Leben so vorstellen? Also ihr studiert, ihr seid Soldaten, also Sportsoldaten, ihr macht Sport wie die Verrückten und lebt ja im Grunde auch dafür und dann seid ihr noch ein Paar. Und wenn ihr dann euer Date habt, so in einer Beziehung, plant ihr das und esst dann Fisch mit Algensalat und keiner darf den anderen zu irgendwas Schlechtem verführen oder wie läuft das? Also unter Sportlern stellt man sich das immer so ein bisschen schräg vor. Wie würdet ihr das beschreiben?
Nee, also ich glaube, wir versuchen schon eine gute Balance zu haben zwischen Sport und dem normalen Leben, auch das normale Leben in einer Beziehung. Klar, man kriegt es nicht immer hin, aber wir versuchen schon, das meistens zu trennen, dass man jetzt auch mal irgendwie auf ein Date geht und Burger essen geht und dass es auch wirklich alles fein ist und lassen wir auf gar keinen Fall irgendwie streng. Da gibt es vielleicht irgendwie andere Kandidaten und deswegen glaube ich, wir haben das echt gut unter Kontrolle. Klar, je näher die Season rückt, desto mehr Topics gibt es halt über den Sport. Aber eigentlich ist es wirklich so wichtig, darauf zu achten, dass man mal wirklich auch eine Auszeit nimmt und auch mal zum Normalsein ja zurückkommt.
Ja, also ich glaube auch ein ganz, ganz wichtiger Key, um das Ganze quasi so zu meistern, ist auch, dass man halt, wenn jetzt der eine mal irgendwie Bock auf irgendwas hat oder sowas, dann fange ich ja nicht an, so, okay, meinst du denn, dass das jetzt auch gerade gut ist für dein Körperfettanteil oder so? Also sowas in die Richtung gehen wir gar nicht, sondern wir trainieren ja auch einfach unterschiedliche Sachen und da denkt man sich ja dann auch manchmal, okay, was trainiert er da und so, aber das ist dann einfach so gesetzt und da fangen wir auch nicht an über den, also quasi etwas Besserwisserisches quasi so an dem Training von dem anderen rumzuwurschteln oder irgendwie sowas. Also ich glaube, dass das für die Beziehung, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig ist, gerade in Verbindung halt mit diesem Leistungssport. Und ansonsten ist es halt genau, wie du schon gesagt hattest, manche und ich, wir sind beide ja Sportsoldaten, haben also das Glück, dass wir den Sport als Beruf ausüben können. Und nebenbei studieren wir dann halt noch beide, wenn es halt die Zeit zulässt, neben den Trainingslagern und in den Wettkampfphasen. Und dann ist es einfach auch wichtig, dass man sich dann auch nochmal einfach bewusst Zeit für den anderen nimmt. Also ich war jetzt zum Beispiel die letzten 4 Wochen in Hannover bei einem Bundeswehrlehrgang und Maite ist dann jetzt seit Sonntag unterwegs nach Südafrika und es war dann schon klar, okay, dieses Wochenende ist es auf jeden Fall ein Maite-Manuel-Wochenende. Und da kommt dann auch eigentlich in der Regel nichts dazwischen, was dann irgendwie nervt. Also da gilt es dann auch einfach, sich diese Zeit freizuhalten.
Wie hat denn der Sport bei euch angefangen? Also wer hat euch dahin gebracht und hattet ihr ein großes Vorbild als Kind im Sport?
Tatsächlich war das bei mir, ich habe letztens tatsächlich eine große Diskussion nochmal geführt, ob es Zufälle gibt oder ob das eher so ein bisschen auch Wunder sind, aber bei mir war das alles eher, ich glaube, doch zufällig. Ich habe tatsächlich mein ganzes Leben lang immer schon Sport gemacht. Meine Eltern haben damals mit 5, 6 Jahren gesagt, okay, Manuel, wir haben keinen Bock, dass du uns abends noch auf der Nase rumtanzt. Also wir schicken dich auf jeden Fall zum Sport, mach irgendwas. Und ich habe dann auch echt alles ausprobiert und bin dann irgendwann bei der Leichtathletik gelandet, einfach weil gerade in den jungen Jahren haben wir ganz viel mit so spielerischen Elementen gearbeitet. Das hat einfach super viel Spaß gemacht. Und dann habe ich halt da meine Freunde irgendwann gefunden. Und das war alles noch gar nicht so in dieser Leistungssportschiene. Am Ende haben wir dann so ein bisschen Zehnkampf gemacht. Also 400 Meter war halt auch irgendwie dann Teil. Und wir haben halt so ein bisschen das trainiert, aber nie groß mit dem Leistungsgedanken. Und irgendein Tag, es war, ich kann eigentlich, weiß ich sogar noch ganz genau, der 16. Mai 2016, hat dann mein Coach aus Dülmen, da komme ich her, aus Münsterland, auch ein ganz kleiner Verein, hat dann quasi gesagt, so komm, du läufst da jetzt einfach mal die 400 Meter. Und aus irgendwelchen Gründen, auch immer, scheint es so, als wir, dass wir in der Vergangenheit dann vieles richtig gemacht haben. Und dann war das ein richtig gutes Rennen und dann hat sich da die Bundestrainerin, damals noch 20, dann quasi an mich gewendet und dann ging irgendwie alles Schlag auf Schlag und jetzt, ja, bin ich wirklich super froh, dass sich das alles so ergeben hat, ja.
Also das heißt, bis auf Hammerwurf und Gehen hast du alles ausprobiert, oder wie?
Ja, genau, also Hammerwurf, ich glaube, das ist dann vielleicht doch noch eine Nummer zu krass gewesen damals für mich. Und Gehen auch habe ich jetzt auch irgendwie nicht so Lust drauf gehabt, also es war schon auch eher die nicht Langlaufsachen, wo man viele Kilometer machen muss, da habe ich mich nicht so gesehen. So, es war dann eher so im Sprint-Technik-Bereich, ja.
Ja, bei mir war alles, glaube ich, so ein bisschen ja, mehr straight. Ich bin direkt in den Ausdauersport gerutscht, durch meine Eltern damals auch. Also die waren auch der auslösende Faktor. Da bin ich auch echt dankbar für. Ich habe aber tatsächlich mit Triathlon angefangen und bin auch beim Triathlon geblieben für knapp, ich glaube sogar 10 Jahre. Und das war das Ding, dass ich immer gut laufen konnte und immer scheiße schwimmen. Und deswegen war es dann so, dass ich irgendwann gedacht habe, hey, kann ich nicht auch einfach mal irgendwie just for fun auf die Bahn gehen und mal, ich glaube, damals waren es vielleicht so 1000 Meter Lauf oder irgendwas, mal einfach nur mal was anderes zu machen. Und da bin ich relativ schnell bei den 800 gelandet und war für mein Alter 14, 15, 16 auch irgendwie schon echt ja vorne mit dabei in meinem Alter. Und habe dann auch direkt die Norm für die U16 DM abhaken können, damals in Köln, 2000, ich glaube, 14. Und habe diese deutschen Meisterschaften auch gewonnen als Triathletin. Und ich glaube, danach war es so klar, okay, irgendwie möchte ich wirklich mehr in den Bereich gehen. Habe dann noch probiert für, ich glaube, 1,5 Jahre parallel Triathlon und 800 Meter zu machen. Vielleicht die Profis wissen oder die Trainingsphilosophen wissen, dass es jetzt nicht so viel Sinn macht, Ausdauer mit vielleicht doch Laktat zu mischen oder viel Laktat zu mischen. Und ja, dann bin ich tatsächlich 2016 komplett zu den 800 gewechselt, habe meinen Coach gewechselt und seitdem, ja, bin ich mit dabei. Und genau, will gar nichts mehr anders machen.
Was war denn euer schönster und euer vielleicht schwierigster oder prägendster Moment im Sport? Gibt es da was, wo ihr sofort sagt, das war's?
Ja, also für mich auf jeden Fall dieses Jahr das Schönste, die Olympischen Spiele in Paris. Also ich glaube, das ist jetzt auch doof, wenn ich irgendwas anderes sagen würde, weil das war einfach, ich glaube, das wird das erste Mal ein Highlight bleiben. Und direkt daran gekoppelt, vielleicht auch das Schlimmste oder das Schwierigste oder der schwierigste Moment, den ich jetzt hatte in meiner Karriere, war wirklich, dass ich im November 2023 verletzt war. Ich habe Diagnose Ermüdungsbruch im Wadenbein bekommen. Und dann, ja, so ein halbes Jahr vor Olympia sowas zu so eine Diagnose vom Doktor zu bekommen, ist natürlich echt alles andere als cool. Ja, aber irgendwie habe ich es geschafft. Es war eine harte Zeit. Aber dann wurde ich natürlich mit dem schönsten Moment direkt danach ein halbes Jahr später belohnt und hat sich alles ausgezahlt.
Ja, also bei mir war auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis, war 2019 bei der U23-Europameisterschaft. Da haben wir Gold gewonnen mit der 4x400 Meter Männerstaffel. Und das war irgendwie einfach auch so cool, weil man da zum ersten Mal halt so gemerkt hat, okay, man kann hiermit auch was erreichen. Also wir machen nicht den Sport, um nur irgendwie immer dabei zu sein, sondern auch mal ganz oben zu stehen. Und das hat echt viel Motivation und auch Kraft für die folgenden Jahre gegeben. Dann haben wir ja 2021 hatten wir dann ja die Olympischen Spiele, wo wir uns dann auch irgendwie so gerade so qualifiziert hatten, sind dann da aber auch irgendwie wieder mit ein bisschen Glück dann mit der Mixstaffel ins Finale gekommen. So, es war irgendwie alles so schön, aber man hat dann so ins Publikum geguckt und hat schnell festgestellt, okay, da ist kein Publikum. Also man war in diesem wunderschönen Stadion und das war leer und da habe ich mir dann irgendwie auch nochmal gesagt, so, boah, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt bist du mal bei Olympia, hast es geschafft, aber jetzt vor leerem Publikum und habe mir dann da auch nochmal so geschworen, so komm, die nächsten 4 Jahre greifst du jetzt auf jeden Fall auch noch wieder richtig an, um dann, beziehungsweise dann waren es ja zum Glück auch nur 3 Jahre, ging ja dann jetzt ein bisschen schneller, um dann auch einmal vor vollem Publikum zu laufen und Halleluja, das hat sich gelohnt. Also in Paris, die Stimmung, diese 70.000 Menschen, das war wirklich einfach auch nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Liga, da unten zu stehen. Das war echt Wahnsinn. Ich weiß auch noch, dass ich da nach den Läufen mich da extra auch nochmal mal bewusst hingestellt habe, um das Ganze nochmal mehr anzuschauen und aufzusaugen, weil diese Franzosen und aber auch viele Deutsche da waren. Das war einfach immer voll und immer laut und es war irgendwie so cool. Und ich Ich glaube, es gibt also zwei Arten von Menschen. Die einen, denen macht das super viel Druck, dass so viele Menschen da sind und die können damit vielleicht nicht so gut umgehen. Aber es gibt auch so welche, die das irgendwie so aufsaugen können. Und ich würde mich eher als Zweiteres einstufen. Und ich finde es dann einfach so geil und es ist so schön und so toll. Und das sind so viele Emotionen, die da auf einmal auf einen zukommen. Und ich glaube, das hat mir jetzt auf jeden Fall auch schon wieder Lust auf mehr gemacht. Und die Ziele bis 2028 sind dann quasi auch gesteckt.
Gibt es irgendeinen Moment oder auch einen Sportler oder war das eher das Mitfieber mit dem anderen auch? Also irgendwas, was euch außer der allgemeinen Stimmung, was das muss ja ein wahnsinniges Erlebnis sein, dabei zu sein und dann auch noch vor so einer Kulisse laufen zu dürfen. Da gab es irgendeinen Moment, den ihr nie vergessen werdet oder würdet ihr einfach sagen, allgemein war es so bewegend?
Ja, ich glaube, es war schon ein sehr, sehr krasser Moment, wenn man zum ersten Mal vom Core Room, also wo dem Moment, wo man ja quasi aus dem Innenraum das Stadion betritt und dann einfach nur hochschaut und es so laut ist und es wirklich die Ränge komplett voll sind. Also der Moment, der wird auf jeden Fall, der bleibt für immer, weil es war wirklich im ersten Moment echt kurz überfordernd, weil ich sowas noch nie in meinem Leben gesehen und gehört habe. Aber irgendwie habe ich dann mich total schnell wieder quasi konzentrieren können, aber ich habe es total genossen und total aufgesogen. Und ich glaube, das war wirklich so der Klickmoment vor der Olympiade jetzt. Ja.
Ja, ich fand es auch allgemein, ich glaube, so richtig einzelne Momente kann man da fast gar nicht herausheben, weil es wirklich so eine gute, coole Stimmung war. Das Publikum auch super fair, das habe ich auch schon ganz anders miterlebt. Was irgendwie natürlich dann aber auch nochmal für mich dann ganz besonders war, als dann die Maite im Halbfinale gelaufen ist. Da wir haben ja als Athleten auch immer Zugang zum Stadion bekommen. Also wir haben keine festen Sitzplätze, aber wir haben quasi eine Akkreditierung, die uns dann trotzdem den Eingang gewährt. Und bin ich natürlich mit ein paar dann auch ins Stadion gegangen, um halt der Maite zuzuschauen. Und das war noch ganz, ganz witzig, weil wir wollten dann ganz nah ran und die Treppen quasi runtergehen und haben es dann auch gemacht. Und dann kam aber sofort, bevor Maite losgelaufen ist, sofort ein Volunteer und hat uns, die war überhaupt nicht begeistert und hat uns da wirklich wieder hochgeschickt. Ich so, ja, nur ein Lauf, nur ein Lauf. Und sie so, nee, 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 ist nicht. Und dann sind wir quasi hochgegangen und dann fing dieser Volunteer an, als dann Maite losging, uns die Augen irgendwie zuzuhalten, weil sie irgendwie gar nicht verstanden hat, warum wir jetzt hier sind und das war irgendwie ganz komisch. Und dann ist Maite die erste Runde gelaufen, wir haben von oben angefeuert und dann kam irgendwie noch jemand, der da ein bisschen mehr zu sagen hat und hat mich dann gefragt, so, ja, what's going on hier, also was ist hier los? Und dann habe ich so gesagt, ja, my girlfriend, she's running right now und dann meinte er so, okay. Und dann ist er mit mir wieder runtergegangen und dann kam sie auch schon wieder und dann hat er sofort so, hat er gesagt, so, ja, jetzt so VIP, jetzt so VIP und dann durfte ich halt dann doch wieder ganz runter und habe halt Maite ganz nah anfeuern können. Das war dann schon irgendwie echt cool und hat gelohnt, weil ich dann halt wirklich dann noch ganz nah dran war. Und wenn man halt dann jemanden kennt, das ist auch irgendwie ganz oft, das haben meine Eltern mir früher mal gesagt, ich konnte mir das gar nicht glauben, aber die haben immer gesagt, wenn man dann im Publikum sitzt und da ist jemand, der läuft und du kannst quasi nichts machen und nichts beeinflussen. Das ist mindestens genauso schlimm, als wenn man da unten steht und selbst läuft. Und wenn Maite läuft, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich das auch ein bisschen, dass ich da auch ganz schön aufgeregt bin.
Ist immer schlimmer, wenn Leute, die einem was bedeuten, laufen, als dass man selbst läuft. Das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, das kennen, glaube ich, ganz viele, weil man einfach nichts machen kann, außer anfeuern und die Daumen drücken.
Aber ich finde das total schön, dass ihr quasi diese wichtigen Meilensteine auch miteinander erlebt. Das haben ja auch nicht alle, ne? Dass man so nah dabei ist bei den Höhen und bei den Tiefen und sich vielleicht dann auch hinterher besser helfen kann, weil man sich versteht. Würdet ihr sagen, dass es auch für euch beide relativ einfach hört sich jetzt blöd an, aber wie geht ihr damit um, wenn eben einer Erfolg hat und der andere nicht? Oder wenn schwierige Situationen kommen, wie eben eine Verletzung oder auch wenn man einfach nicht so an die Leistungsfähigkeit rankommt, könnt ihr euch da gut gegenseitig helfen? Habt ihr das gelernt und habt ihr da auch Tipps für andere?
Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass es ein großer Vorteil ist, dass wir beide schon relativ viele Erfahrungen gesammelt haben und auch beide auch schon jetzt ein paar Mal verletzt waren. Und natürlich, man weiß halt genau, wie der andere sich fühlt. Und es ist einfach natürlich eins der schlimmsten Gefühle, die man haben kann in Bezug jetzt zum Sport, weil man nicht trainieren kann. Man weiß nicht, wie ist die Zukunft, wie geht's weiter, kann ich überhaupt noch was bringen in der Saison? Und ich kann es vielleicht so an einem Beispiel sagen, dass Manuel mir jetzt in der Ermüdungsbruchzeit in der Winterzeit 2023 schon sehr viel geholfen hat, indem er halt einfach gesagt hat, hey, guck mal, ich war zum Beispiel auch das Jahr davor irgendwie auch für so und so viel Zeit raus, weil ich eine Verletzung hatte. Und ich hatte die beste Outdoor-Saison meines Lebens danach. Also 2023 war für ihn halt richtig, richtig erfolgreich. Und irgendwie konnte ich das dann so voll gut annehmen, weil ich dann wusste, okay, ey, es kann trotzdem noch was werden mit der Outdoor-Saison, nur weil ich jetzt im Winter vielleicht ein bisschen mehr Fahrrad fahren muss oder Aquajoggen muss. Ich kann immerhin irgendwie doch was machen und es ist vielleicht doch alles nur halb so schlimm und sonst geht es uns ja gut und es kann dann wirklich noch was werden im Sommer und irgendwie hat es ja dann auch wirklich funktioniert und das ist echt mega schön zu sehen.
Ja, ich würde auch sagen, dass einfach dieses Teilen von diesen Erfahrungswerten, die man irgendwie macht, dass die auf jeden Fall echt ein ganz, ganz, ganz großer Benefit sind, weil das sind ja nicht nur wirklich auch positive Erfahrungswerte, die aber eben auch irgendwie natürlich cool sind, die zu teilen, aber auch diese negativen Sachen, einfach um so ein bisschen zu wissen, was da auf einen zukommt in gewissen Situationen, sei es bei irgendwelchen großen Wettkämpfen, sei es bei genau Verletzungen oder was auch immer. Es kann alles Mögliche sein und da das dann auch natürlich zu teilen, aber auch dann quasi auch anzunehmen und der anderen Person dann da in der Hinsicht auch zu vertrauen, das ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz großer Vorteil. Die meisten Erfahrungen müssen trotzdem dann einmal selber gemacht werden, aber ich glaube, es hilft das dann, um die zu verarbeiten quasi, in Anführungsstrichen, wenn man dann quasi da schon jemanden hat, der das mal schon durchlebt hat. So.
Wenn ihr eure Sportphilosophie in einem Satz ausdrücken müsstet, wie würde sie lauten?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das ist, sage ich jetzt relativ leicht, aber es war auch nicht immer so, dass so Spaß und Lockerheit, gerade im Training als auch im Wettkampf, dass das so ein ganz, 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 ganz großer, wichtiger Punkt ist. Wenn ich so zurückdenke, damals, als ich dann in Dülmen noch in der Jugendtruppe oder Kindertruppe dabei gemacht habe, da hat man das ja einfach auch nur gemacht aus Spaß. Und ich finde, dass das auch immer noch der gleiche Antrieb sein sollte, warum man das macht. Natürlich ist es viel einfacher, das zu sagen, als das umzusetzen, also der Leistungsdruck, der da dazukommt und die persönlichen Erwartungen, aber auch Erwartungen von anderen, das einfach so abzulegen, ist nicht so einfach. Aber ich glaube, dass man sich das einfach mal wieder so ein bisschen zurückruft, so warum mache ich das eigentlich? Und das ist doch irgendwie auch ein wahnsinniges Leben, was wir da gerade oder führen dürfen mit den ganzen Erfahrungen, das Rumreisen und so weiter, was ja alles irgendwie dazukommt und man trifft so viele coole Leute und man darf einfach so viel erleben, was andere irgendwie gar keine Chance dafür zu bekommen. Und ich glaube, dass einfach dieses Bewusstmachen irgendwie, dass das doch alles so eigentlich auch schön ist und dass es das auch Spaß macht und eine coole Lebenszeit ist und einfach auch ein cooler Lebensabschnitt. Ich glaube, dass das ganz viel hilft, nicht zu verkrampft zu sein, gerade auch so im Training, weil das ist nicht förderlich. Also Menschen oder Athleten, die mal zu viel wollen, das geht meistens nicht gut.
Ja, also das teile ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe auch über die Jahre mehrere philosophische Ansätze entwickelt. Aber was mir jetzt so gerade im letzten Jahr so bewusst geworden ist, aber auch jetzt gerade immer mehr bewusst wird, always focus on you. Und dass man sich immer primär auf sich selbst oder auf sein Team oder auf sein Umfeld konzentrieren sollte. Und also es gibt so viele Menschen, die einen beeinflussen wollen, die einen irgendwie auch vielleicht passiv beeinflussen, Konkurrenz, wie auch immer. Sei es positive, negative Vibes, aber irgendwie letztendlich es ist so wichtig, irgendwie sich selbst treu zu bleiben und dann wirklich das zu machen, was das Bauchgefühl einem oder das Herz vielleicht irgendwie einem sagt und dass es meistens dann auch wirklich der richtige Weg ist. Ich kann man wahrscheinlich auch auf das alltägliche Leben beziehen, aber irgendwie hat sie jetzt gerade so das letzte Jahr ganz, ganz viel geholfen, ja, mich nicht mit anderen zu vergleichen, sondern wirklich mein Ding zu machen. Ich habe irgendwann, glaube ich, mal so einen richtigen guten Spruch bei Instagram gefunden, der hieß Comparison is the thief of joy. Das ist also, da sind wir wieder bei dem Spaßthema, dass Vergleich einem ganz, ganz viel Freude nehmen kann. Aber letztendlich hat man selbst ja so viel auch tolle Eigenschaften und jetzt mal nicht nur bezogen auf den Sport, sondern genau, dass man da wirklich einfach gucken sollte, dass man sich nicht abhängig macht von anderen Gedanken außerhalb und sonst wirklich sich auf sich konzentriert.
Habt ihr da auch jetzt ganz konkret irgendwelche Maßnahmen ergriffen, Social Media am Abend nicht mehr oder weil es ist ja echt einfach gesagt, aber ich finde die Umsetzung fällt ja doch vielen schwer. Sportler sind ja ein bisschen willensstärker und disziplinierter, vielleicht ist das bei euch dann automatisch einfacher, aber habt ihr da auch irgendwas konkret gelernt, wo ihr sagt, das hat geholfen dabei?
Ja, also ich glaube, so Social Media und so abends vielleicht mal eine Stunde vielleicht früher weglegen. Ich glaube, das hilft uns allen ganz gut. Ich finde immer, ja, sich so ein bisschen bewusst sein, irgendwie, wo man gerade steht, wo man hin will. Und das hilft einem auch, um dann quasi alles so zu erreichen. Und ja.
Mittlerweile gehört Social Media irgendwie auch ein bisschen zum Job dazu, um sich als Athlet zu vermarkten. Deswegen, man kann halt nicht darauf verzichten, mal sagen, okay, jetzt für einen Monat bin ich mal weg vom Fenster und verfolge gar nichts und poste gar nichts. Also es ist auf jeden Fall schwierig und ich bin auch der Meinung, dass Instagram und Co. jetzt nicht gerade förderlich sind für die menschliche Psyche. Aber irgendwie machen wir es dann doch alle. Und wie gesagt, es ist ja auch ein ganz, ganz großer Vorteil für als Athlet, sich da zu vermarkten. Ich glaube, man kann schon wirklich gut damit starten, indem man seinen Konsum ein bisschen reduziert und Content plant und ja, dementsprechend jetzt auch nicht Stunden mit Scrollen und Reels verbringt, sondern wirklich ja ein bisschen Struktur reinbringt und nicht überkonsumiert, obwohl es wirklich also sehr schwer ist, das weiß man ja.
Das Vergleichen ist schlecht, aber Vorbilder sind ja manchmal auch ganz gut. Gibt es einen Athleten oder eine Athletin, von dem ihr auf eurer Strecke viel gelernt habt oder wo ihr euch auch was abgeschaut habt? Weil ich finde, 400 und 800 Meter sind ja auch wahnsinnig spannend. Also ich selbst bin Ultraläuferin, das heißt, für mich sind das echt 400 und 800 ist immer ein Albtraum. Aber ich weiß, sie sind wichtig und ihr macht es ja wirklich auf eine Art, wo man sich fragt, wie kann man so schnell sein? Also es ist mir ein großes Rätsel. Aber habt ihr irgendein Vorbild oder einen Athleten, wo ihr sagt, da habt ihr euch was abgeschaut?
Was würdest du denn vorab sagen? Was würdest du denn sagen? Was ist anstrengender, 400 oder 800 Meter?
Ich würde sagen, die 400, weil ich die 800 in der Schule laufen musste, tatsächlich. Von daher würde ich sagen, 400 ist schlimmer.
Oh, okay.
Tut mir leid, Maite.
Vielleicht lege ich jetzt hier auf.
Nee. Aber wie gesagt, das ist schon lange her und mittlerweile finde ich beide gleich schrecklich.
Ja, ist halt beides viel Laktat. Ja, aber zum Thema so Vorbilder habe ich tatsächlich irgendwie noch nie so gehabt. Ich weiß nicht, habe schon immer versucht, wie gesagt, mein eigenes Ding zu machen und auch aus meinen eigenen Fehlern zu lernen. Also zum Thema jetzt, ob ich von irgendwas gelernt habe. Ich glaube, ich habe am meisten von mir selbst gelernt und von meinen positiven und negativen Erfahrungen in Rennen. Also bei 800 Metern kann man taktisch gesehen sehr viel falsch machen, aber auch ja einfach das ganze Rennen auch irgendwie versauen, indem man halt vielleicht zu schnell anläuft, zu langsam anläuft, dann irgendwen überholen lässt, irgendwen im falschen Moment überholt. Es gibt so viele Faktoren. Also ich glaube, es gibt vielleicht 1000 Wege, irgendwie ein Rennen zu gestalten, viel, viel mehr. Und einer ist in dem Moment eigentlich der richtige, aber diesen Weg zu finden, das ist wirklich sehr, sehr schwierig und den hat man wirklich ganz selten in seiner Karriere oder vielleicht irgendwie auch im Jahr. Da konnte ich auf jeden Fall ganz, ganz viel lernen, an taktischen Ansätzen oder auch meine Form gut einzuschätzen. Und da brauchte ich eigentlich gar keine anderen Vorbilder für, weil man lernt einfach, indem man irgendwas tut und falsch tut und vielleicht auch richtig tut. Und dann ging es irgendwie so ganz automatisch mit so diesem Prozess.
Ja, ich habe eigentlich auch nie so ein typisches Vorbild gehabt. Ich habe, aber irgendwann mal ist mir jemand aufgefallen, das ist ein britischer 400-Meter-Läufer, der ist Martin Rooney. Ich bin ja relativ groß mit meinen 2 Meter und mal einen halben Zentimeter mehr, mal einen halben Zentimeter weniger, aber sagen wir mal 2 Meter. Und habe jetzt nicht die unbedingt typische 400-Meter-Struktur. Also klar, die sind meistens immer groß und drahtig, aber ich zählt schon zu den Größeren. Und er ist auch relativ groß. Und ich bin noch tatsächlich, als ich quasi als ganz Frischling dazugekommen bin, war er quasi gerade am Ende seiner Karriere. Er ist aber jetzt der Head Coach für die 400 Meter und Staffeln von Großbritannien. Und mit ihm bin ich immer mal wieder im Austausch. Und ich habe halt auch ganz viele Rennen von ihm halt dann irgendwie auch schon gesehen. Und er hat so ein bisschen den gleichen Laufstil als ich. Und deswegen ist er schon so jemanden, ja, das finde ich schon irgendwie auch irgendwie cool und einen coolen Werdegang. Und das verfolge ich gern. Und den würde ich jetzt so pauschal sagen. Dazu kommt noch, dass er genau wie ich am gleichen Tag Geburtstag hat.
Das ist ja witzig.
Passt das auf jeden Fall, ja.
Ich habe gerade noch überlegt, wegen für und wieder 400 oder 800 Meter, was ist schlimmer? Ich habe gerade überlegt, müssen 800-Meter-Läufer vielleicht mental stärker sein, weil sie einfach ja das Rennen doch nochmal anders einteilen, oder ist das zu platt gesagt?
Also ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen zu platt gesagt. Ich glaube, man kann auch bei 400 auch mental, also muss man auf jeden Fall auch stark sein. Ich glaube, das muss man bei jeder einzelnen Disziplin. Aber ich glaube, man hat einfach diese taktische Variante, genau, noch einfach dazu, noch ein bisschen mehr als bei 400, weil also man ist einfach mit 8 Läuferinnen auf einer Bahn und nicht auf 8 Bahnen verteilt. Und da muss man schon gucken, wo man bleibt. Da muss man da einfach ein bisschen mehr noch auf Zack sein muss. Und ach, es ist, glaube ich, einfach anders als die 400.
Wie macht ihr das vorher? Bei den Sprintern dauert das ja irgendwie gefühlt ewig, bis die dann mal laufen. Also diese lange Phase, bevor es überhaupt losgeht, habt ihr da Tricks, wie ihr euch dann fokussiert? Weil ich dachte, als Zuschauer tut mir das fast körperlich weh.
Das war ja dieses Jahr auch so bei dem 100-Meter-Finale der Männer.
Wahnsinn, ja.
Da standen die ja auch irgendwie 8 Minuten und es hat sich angefühlt wie 3 Stunden. Und diese Männer haben mir auch so leid getan, weil man einfach auch genau wusste, okay, es ist gerade die Hölle für die. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man da bei sich selbst bleibt. Ob das da jeder von den 8 geschafft hat, kann ich nicht sagen. Es wäre schon die Kunst. Ich persönlich, ich rede einfach immer selber zu mir. Ich pushe mich selbst nochmal, sage mir auch einfach immer so, ich kann das, ich schaffe das, ich will das. So ganz kleine Basics, irgendwie so das Einmaleins von mentaler Stärke. Aber einfach so, die Zeit muss einfach irgendwie rumgehen. Am liebsten will man ja einfach sofort los, 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 dass man es hinter sich quasi hat. Und da muss man sich einfach irgendwie beschäftigen. Und ich glaube, manche fangen halt dann auch leider an, sich ablenken zu lassen oder dann doch irgendwie, da schwirrt ja auch immer noch so ein riesen Gedankenball mit einem rum, der dann irgendwie dann anfängt zu zweifeln oder sowas. Und diese Gedanken, die darf man einfach nicht zulassen, weil es gibt wirklich keinen schlechteren Zeitpunkt zu zweifeln, als gefühlt irgendwie so 10 Sekunden vorm Start. Da muss man Fokus halten und einfach wirklich dumm sein, sage ich jetzt einfach mal, und sich nicht zu viele Gedanken über irgendwelche anderen Themen machen.
Ja, für mich war es eher so, oder was ich mir auf jeden Fall jetzt so ein bisschen angeeignet habe, sobald ich den Core Room, also ich weiß nicht, ob die Leute wissen, was ein Core Room in der Leichtathletik ist, aber einfach, man muss, glaube ich, eine halbe Stunde vorher an so einem Core Room-Zelt sein, und dann kriegt man seine Startnummer, zieht seine Spikes an und dann latscht man zusammen durch die Katakomben ins Stadion. Genau, und sobald ich den Core Room betrete, weiß ich, ich bin ready, dann lasse ich auch gar nichts anderes an negativen Vibes mehr zu, sondern ich weiß, ey, ich bin fit, ich bin gesund, ich kann jetzt hier wirklich zeigen, was ich drauf habe. Und mit dem Vibe gehe ich dann auch wirklich ins Stadion rein. Und wenn es dann mal 5 Minuten länger dauert, finde ich es irgendwie auch gar nicht schlimm. Dann gucke ich ein bisschen in die Menge und sorge das alles auf. Aber das ist so die Herangehensweise, die ich so ein bisschen gewählt habe, dass wirklich, sobald man in diesen Callroom eine halbe Stunde vorher reingeht, also was man mental ready ist und dann Gas gibt.
Jetzt wollen ja viele von unseren Hörern wahrscheinlich noch wissen, wie wird man schneller, weil ihr beide seid halt einfach wahnsinnig schnell. Habt ihr da einfach mal so ganz konkret 3 Tipps, die wir mal ausprobieren sollten? Also das kann jetzt eine Trainingseinheit sein oder irgendeine Übung oder eine, was weiß ich, ein Rezept, das euch schneller macht. Vielleicht esst ihr jetzt immer rote Beete oder was weiß ich, was ihr macht. Also was macht schneller eurer Meinung nach oder eurer Erfahrung nach?
Ich weiß nicht, ob man direkt jetzt so mit Basics kommen könnte, aber ich bin schon der Meinung, dass Consistency wirklich erstmal der Key ist und auch, dass weniger manchmal mehr ist. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, egal ob Amateurbereich oder im Profisport, die einfach zu viel trainieren und manchmal ist es wirklich in der Ruhe liegt die Kraft und auch wirklich mal, wenn man sich einfach körperlich nicht so fühlt und der Körper einem Warnsignale gibt, dass man wirklich sagt, okay, jetzt mach ich mir einfach mal einen Ruhetag, weil dieser eine Tag in dem ganzen Jahr, der macht einen jetzt auch nicht schneller und das sind das wahrscheinlich eher so Basics, die man sagt. Und man kann so sagen, ja, komm, hast du nicht irgendwas Besseres? Aber das ist vielleicht so, wo man vielleicht schon mal starten sollte. Und klar, dann wirklich verletzungsfrei zu bleiben, indem man wirklich zweimal, dreimal die Woche seine Kraftübungen macht, Athletik macht und wirklich neben dem Laufen, jetzt spezifisch auch seine Muskulatur und seinen Körper und die Knochen stärkt, indem man halt supportet und natürlich auch noch eine gesunde Ernährung, nebenbei führt und auch einfach ausreichend Carbs isst, ausreichend Proteine, gesunde Fette. Und ich glaube, dann kommt man schon relativ weit. Aber vielleicht kann Manuel jetzt noch mal ein bisschen mit irgendwelchen trainingsspezifischen Dingen kommen.
Ja, ich würde auf jeden Fall auch erstmal so wie manche sagen, man muss auch mal auf seinen Körper wirklich hören. Ich glaube, das ist bei ganz vielen oftmals nicht der Fall. Dass, wenn man krank wird, dann möchte der Körper einem irgendwas damit sagen. Klar, ich kann es auch erzwingen, dass ich krank werde, aber wenn ich jetzt eigentlich genau mich ausgewogen ernähre und eigentlich ein bisschen auf mich achte und trotzdem krank werde, dann ist das meistens ein Signal vom Körper, der sagt so, ey, jetzt wollen wir nicht einfach mal ein bisschen Pause machen und dann ist es absolut nicht förderlich, wenn ich dann noch weiter mich rumquäle. Und jetzt konkret, um schneller zu werden, ich glaube, bei uns ist ganz oft ein Bestandteil, um schneller werden, sind tatsächlich Sprünge. Viele Sprünge, so also kleine Sprünge, Fußgelenksprünge, aber auch gerne so größere Sprünge wie Sprunglauf oder Dropjumps, also so von so 20 Zentimeter Höhe einfach mal runter und so schnell wie es geht, probiert wieder hochzuspringen. Einfach, dass diese Fußgelenke, das ist irgendwie auch ein ganz wichtiger Teil. Ich meine, wir stehen die ganze Zeit auf unseren Füßen. Die werden auch so viel belastet und dass man natürlich da auch irgendwie kümmert. Und diese schnellen Sprünge, das merkt man immer, wenn man dann quasi jetzt, das Training ist ja so ein bisschen aufgebaut, quasi ein ganzes Jahr. Wir sind ja jetzt gerade auch so in dieser Aufbauphase und so langsam fangen wir wieder an mit diesen kleinen, schnellen Sprüngen und dann merkt man vielleicht auch, dass wieder diese Spritzigkeit wiederkommt. Ja, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man schneller werden möchte.
Wunderbar, wir fangen alle an zu springen. Was hat sich denn in eurer Ernährung vielleicht noch verändert in den letzten Jahren? Probiert ihr da immer wieder was Neues aus? Also hat sich da was verändert?
Ja, ich glaube, da es gibt immer wieder diese neuen Superfoods, es gibt immer wieder neue Trends. Im Endeffekt sind es dann doch immer so die gleichen Basics, also Ausgewogenheit, sich einfach ausgewogen zu ernähren, achtet auf Vitamine, Gemüse. Und, wenn man sich aber auch abends mal eine Pizza gönnt, ey, auf jeden Fall, let's go. Völlig okay. Sollte halt nur nicht jetzt jeden Abend und jeden Mittag quasi sein. Das ist einfach alles so ein bisschen. Vielleicht, wenn man die Möglichkeiten hat, auch einfach mal ein Blutbild machen, um zu gucken, wie sieht es da aus. Das machen wir auch immer wieder regelmäßig, ob man irgendwie vielleicht auch doch noch irgendwas zusätzlich nehmen sollte. Thema Eisen ist ja ganz oft so oder so. Vitamin D kann man ja auch alles gegenchecken. Ja, aber so ein konkretes Superfood, ich liebe tatsächlich rote Beete. Das ist auch in der Läuferszene jetzt ja schon mehr als angekommen. Aber tatsächlich habe ich das auch eine Zeit lang wirklich immer jeden Tag ein Tetrapack rote Beete getrunken. Und einfach, weil ich auch davon überzeugt war und irgendwie ist es dann auch, also auch cool. Also ich glaube, man kann sich, jeder sollte sich so selbst seine Sachen so ein bisschen raussuchen. Und wenn man davon dann überzeugt ist und man merkt, okay, das tut mir nicht gut, dann kann man da auch auf jeden Fall beibleiben. Außer, auch wenn mal jemand sagt, oh nee, Gott, keine rote Beete, weil man wird immer irgendwie eine Meinung finden, die sagt so, boah, nee, das ist es nicht. Aber ich glaube, da, wo wir bei der Philosophie sind, so, ey, wenn ich aber merke, dass mir das gut tut, dann mach es auf jeden Fall weiter. So.
Vielleicht nochmal ein kleiner Tipp, vielleicht auch gerade an die weiblichen Zuhörerinnen. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit über den Einfluss des Menstruationszyklus bei Ausdauersportlerinnen und bin da auf Studien gestoßen, die wirklich gesagt haben, dass es da wirklich zwischen Männern und Frauen wirklich einen ganz, ganz großen Unterschied gibt, was ja Refueling angeht und dass Frauen wirklich während, also bei Männern ist es so, dass du innerhalb nach einer Einheit, sei es eine harte, eine, wie auch immer, oder lockerer Dauerlauf, wirklich innerhalb von 3 Stunden was essen kannst und es auch nach 2 Stunden 55 noch ausreicht. Währenddessen es bei Frauen wirklich der Fall ist, dass du innerhalb von 30 Minuten nach der Einheit dir was zuführen solltest und wirklich mal vielleicht einen Proteinriegel, einen kleinen Energy Snack nehmen solltest und es wirklich da einen ganz, ganz gravierenden Unterschied gibt, weil es macht natürlich schon einen Unterschied, ob ich jetzt 3 Stunden warte oder direkt in einer halben Stunde was esse. Und es fand ich echt super interessant, dass es da wirklich Unterschiede gibt und dass es nochmal ein bisschen beweist, dass ja die Frauen da einfach wirklich nochmal anders mit umgehen oder auch vielleicht behandelt werden sollten als die Männer. Und ja, vielleicht nochmal als kleiner Tipp nebenbei. Liebe Ladies, esst einfach ein bisschen einen kleinen Snack direkt nach der Einheit und dann wird's euer Körper euch danken und ihr regeneriert direkt viel besser.
Letzte Frage. Was macht ihr jetzt in der Weihnachtszeit? Feiert ihr zusammen oder nicht? Und worauf freut ihr euch im nächsten Jahr am meisten?
Ist ja schon bald, ne? Krass. Ich habe Manuel schon beauftragt, einen Weihnachtsbaum zu kaufen und dass wir den dann zusammen dekorieren, wenn ich wieder da bin. Und dann haben wir es tatsächlich dieses Jahr so gemacht, weil unsere Familien schon ein bisschen weiter auseinander wohnen. Die ersten 2 Weihnachtsfeiertage sind wir bei unserer Familie und also jeder für sich selbst. Und am zweiten komme ich dann rüber Richtung Dortmund, weil ich ja eh wieder zurück in die Richtung muss. Und dann verbringe ich den zweiten Weihnachtsfeiertag bei Manuels Familie. Und genau, ja, also ich freue mich da auch echt schon mega drauf, gerade wenn man so ganz, ganz viel weg ist. Ich bin jetzt tatsächlich im Moment jeden zweiten Monat im Trainingslager, immer für einen Monat. Und dann ist dann schon sehr, sehr viel weg. Und deswegen freue ich mich jetzt wirklich sehr auf die Weihnachtszeit, meine Familie wieder zu sehen und auch Manuel wieder zu sehen und dann wirklich mal diese Quality Time mit dem Liebsten zu haben. Yes.
Ja, das war ja eigentlich jetzt gerade unser Plan.
Habt jetzt schon Schweißausbrüche wegen des Weihnachtsbaums.
Nee, ich habe da schon, ich hab tatsächlich einen guten Freund, der Jonas, der ist Weihnachtsbaumfachmann und mit dem werde ich dann gemeinsam losziehen und für uns natürlich den perfekten Weihnachtsbaum kaufen.
Sehr gut.
Und was ändert sich im nächsten Jahr? Worauf freut ihr euch am meisten?
Tatsächlich, also ich habe jetzt gerade einen großen Change gehabt in meinem Trainingsumfeld. Ich habe einen Coach gewechselt und bin jetzt in einer internationalen Trainingsgruppe. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass ich jetzt gut ankomme in meinem neuen System. Ja, dementsprechend dann auch glücklich irgendwo an der Startlinie stehen kann und fit bin und ja, einfach gucke, dass alles so passt und wird, wie ich es mir vorstelle. Ja, und dann sollte dem so sein, gibt es dann natürlich wieder eine Weltmeisterschaft. Jedes Jahr ein neues Highlight in Tokio. Ich glaube sogar Ende September, also wirklich noch ganz, 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 ganz weit hin, wo man natürlich seine Ziele noch, ja, ein bisschen setzen muss, aber genau, mal schauen, wofür es reicht.
Ja, ich freue mich natürlich auch nächstes Jahr wahnsinnig auf diese Weltmeisterschaft in Tokio. Ich liebe so die asiatischen Länder und wenn man halt dann auch schon mal da hinten ist, dann kann man das ja auch mal schön mit einem kleinen Urlaub danach. Auf dem Weg dahin gibt es natürlich noch ein paar Zwischenziele. Nächstes Jahr wird wieder viel gereist. Tatsächlich haben wir noch eine Staffelweltmeisterschaft in China. Bin ich auch mal total gespannt, wie das wird. Dann haben wir noch eine Team-EM in Madrid und natürlich hier und da immer wieder so kleine Zwischenstationen. Genau, aber am meisten freue ich mich dann halt wirklich auf diese Weltmeisterschaft. Ich glaube, das kann richtig, richtig cool werden und auch gerade wir im 400-Meter-Männerbereich. Wir haben es in den letzten Jahren tatsächlich geschafft, uns immer Jahr zu Jahr zu steigern. Dieses Jahr haben wir es dann ja auch mit der Bronzemedaille geschafft, auch dass wir damit auch mal was gewinnen können. Und der Trend, bin ich mir ziemlich sicher, wird weitergehen. Dann schauen wir mal, wo wir nächstes Jahr stehen werden. Aber ich bin da sehr optimistisch.
Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Da wird es ein kleines Kreuzverhör mit den beiden geben. Also hört auf jeden Fall auch beim nächsten Mal wieder rein. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz wundervolle Adventszeit. Bis bald.
Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.